Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Labertüte. Thema heute ist ein Trigger-Thema. Das Thema ist mir mehr oder weniger dann gestern durch einen Vorfall aufgefallen. Ich war jetzt eigentlich in der Planung dafür, ein paar andere Themen zu machen. Aber fangen damit an. Passt auch gerade in die aktuelle Zeit, da ziemlich viel Unsinn unterwegs ist an Informationen und es dementsprechend relativ schwer ist, gerade für Laien zu erkennen, was echte wissenschaftliche Aussagen sind, die auch eine Evidenz haben, die belastbar sind, anhand von denen man auch Handlungsempfehlungen ausgeben kann und was halt einfach nur irgendwelcher Blödsinn ist aus dem Verschwörerbereich, wo einem erzählt werden soll, nee, die breite Masse belügt euch, es gibt nur eine Handvoll Leute, die die echte Wahrheit wissen und da sind leider ja momentan genug unterwegs. Aber beschäftigen wir uns erstmal mit dem Vorfall von gestern. Gestern Abend war ich noch ein wenig auf Facebook unterwegs und hatte dort dann einen Artikel von einer regionalen Zeitung gesehen, jetzt zum Thema Maskenpflicht, die ja in immer mehr Bundesländern nun eingeführt wird. Gestern kam die ja dann offiziell unter anderem auch in Baden-Württemberg, was das Bundesland ist, in dem ich quasi davon betroffen bin. Und ich mache das mittlerweile eigentlich relativ ungerne, in die Kommentarspalten zu gucken und mir da die Kommentare durchzulesen. Das liegt unter anderem dran, dass da halt sehr viele Leute unterwegs sind, die unfassbar viel Meinung, aber absolut null Ahnung haben und der Meinung sind, Meinung wäre in der Gleichung gleich Ahnung. Ja, das ist schon mal total falsch. Dementsprechend, nur weil ich eine Meinung habe, heißt das nicht, dass die der Realität entspricht. Das kann komplett deiner Fantasie entsprungen sein, ohne dass das irgendwelche Auswirkungen hat. Wenn ich mir dann die Kommentare da durchlese, wurde mir dann zwischendrin diverserweise mal schlecht, denn es waren überproportional dann wieder um den Versuch zu wagen, diesen Zeitungsartikel in Anführungszeichen zu widerlegen. Dann von anderen Journalisten oder beziehungsweise Newsportalen, die man, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, sehr schnell problemlos dem, ich sag's mal, problematischen journalistischen Spektrum zuordnen kann. Ich werde die einschlägigen Portale jetzt hier bewusst nicht nennen, um diesen Personen und dem Bullshit, den sie tagtäglich verbreiten und als die einzige Wahrheit verkaufen, nicht noch Vorschub zu leisten. Aber genau aus diesen Bereichen waren da halt einige Kommentare dabei. Besonders abgearbeitet hatte ich mich dann an dem Kommentar einer Dame, die von einem gewissen Standpunkt aus erstmal den Eindruck erwecken ließ, die hätte möglicherweise vielleicht Ahnung, weil die Argumentation, die sie aufmachte und noch die Art, wie sie argumentierte, wirkte erstmal so, als hätte da jemand Ahnung, wäre aber möglicherweise nur auf dem falschen Gleis gelandet. Jetzt stellte sich dann im Verlauf der Konversation mit dieser Dame schon nach dem Austauschen von 2-3 Kommentarpostings raus, nein, die hat definitiv keine Ahnung, die glaubt nur den absoluten Unsinn, den irgendwelche einschlägigen, dem verschwörungstheoretischen und oder rechten Spektrum zuzuordnenden Portale posten und unsere aktuellen Politiker wären ja total planlos, hätten keine Ahnung und die Wissenschaftler, die man da hochlobt, wären ja exakt genau die, die das meiste Kapital draus schlagen und die, die wirklich wüssten, was abgehen, wären ja die, die man unterdrücken würde. Das habe ich dann versucht, ihr klarzumachen, dass das, wie sie es sieht, halt leider Gottes nicht so ist und die Faktenlage das nicht hergibt. Thematik war die folgende. Ihr ging es darum, dass es ja sowohl von der WHO als auch vom Robert-Koch-Institut, der Kürze halber, werde ich es abkürzen, als RKI, was ja auch die offizielle Abkürzung dafür ist, würden hier massiv widersprechen. Eine Maskenpflicht wäre nicht sinnvoll, ganz im Gegenteil, das wäre sogar das Schlimmste, was man machen könnte. Und es gäbe ja auch keinerlei haltbare Daten dazu, dass die Masken irgendwelchen Schutz bieten würden. Ich habe dann Punkt A mal versucht, der guten Dame klarzumachen, ja, die Haltung der WHO dazu ist ein wenig problematisch. Auf der offiziellen Internetseite der WHO konnte ich aber leider keine Informationen dazu finden, ob sie jetzt wirklich hundertprozentig kontra oder hundertprozentig pro sind. Es kam immer drauf an, welchen Blog-Eintrag auf der Seite der WHO man sich gerade angeguckt hatte. Gleichzeitig musste ich erstmal auch von der Annahme ausgehen, dass die Dame des Englischen nicht mächtig ist. Dementsprechend machte es jetzt nicht wirklich viel Sinn, dann diese Seiteninformationen zu posten. Danach bin ich auf die Seite des RKI und hatte dort nochmal geguckt, wie die aktuelle Lage aussieht. Gestern war ja wieder Pressebriefing des RKI. Dementsprechend gibt es dazu dann ja immer auch noch schriftlich abgefasste Informationen auf der Internetseite des RKI, rki.de. Und hatte dort im den Briefing-Unterlagen, den Link dazu packe ich euch unten in die Podcast-Beschreibung dazu. Dann könnt ihr euch das selber durchlesen, wenn ihr möchtet. Keinerlei Informationen gefunden, dass das RKI da Kontra gibt. Ganz im Gegenteil, es wurde gesagt, das kann eine zusätzliche, sinnvolle Maßnahme sein, wenn man die weiterhin gültigen Maßnahmen der Hygiene, wie Händewaschen, Abstand halten und im Falle dessen, dass man sich krank fühlt, nach telefonischer Meldung bei einem Arzt selbigen aufsucht und sich dann in Behandlung begibt, eine Maßnahme sein, die sinnvoll sein kann. Hier wurde auch bewusst davon gesprochen, dass es sich dabei um eine Empfehlung für das Tragen sogenannter Alltags- oder Community-Masken handelt, also Masken, die man sich aus irgendwelchen Stoffresten selber zusammennähen kann, die man momentan zuhauf im Internet für teilweise viel zu viel Geld angeboten bekommt, die wirklich nur aus Stoff bestehen. Da ist die klare Ansage des RKI auch, dass diese Masken nicht medizinisch geprüft sind. Das heißt aber nicht, dass sie nichts bringen. Es gibt nur keine Studien dazu, beziehungsweise es gibt keine Prüfverfahren dazu, die diese Masken dann durchlaufen. Man stelle sich mal vor, die freundliche Nachbarin, die momentan Masken näht, müsste jetzt ein medizinisches Prüfverfahren mit ihren Masken durchlaufen. Der Aufwand wäre viel zu groß. Somit sind die nicht zu vergleichen mit einem in Kliniken oder Arztpraxen genutzten Mund-Nasen-Schutz chirurgischer Art, die die meisten von uns zwangsläufig wahrscheinlich davon ihren Zahnärzten kennen, geschweige denn Masken mit Filtern der Kategorie FFP2 und FFP3. Diese Masken haben sowieso in der Bevölkerung nichts verloren, denn es gibt immer noch dieses Wild-West-Szenario auf dem Weltmarkt und die Masken zu bekommen ist immer noch alles andere als einfach. Zweitens, für diese Masken braucht man eine Schulung. Jeder, der im medizinischen Bereich arbeitet und mit diesen Masken regelmäßig zu tun hat, hat dafür eine Schulung, wie man mit diesen Masken umzugehen, wie man diese zu benutzen, in Anführungszeichen zu bedienen hat. Das hat in der normalen Bevölkerung normalerweise niemand. Das zweite ist, für diese Masken wird normalerweise aus versicherungstechnischen Gründen ein Lungenfunktionstest vorgeschrieben, denn nur wenn man ein bestimmtes Lungenvolumen aufweist und dementsprechend dadurch nicht in Gefahr gerät, nicht mehr richtig atmen zu können durch diese Maske, darf man diese Maske auch verwenden. Das hatte ich verkürzt versucht, dieser Dame klarzumachen und hatte dann auch dementsprechend geschrieben, dass genau das, was sie da behauptet, nicht mehr haltbar ist. Vor allen Dingen hatte sie darauf dann reagiert mit einem Artikel aus dem Ärzteblatt, in dem mehr oder weniger drin stand, dass diese Masken ja überhaupt nichts bringen. Da waren dann auch Zahlen gegeben, deren Nachvollziehbarkeit höchst zweifelhaft ist, wo auch, das hatten auch einige in dem Kommentar im Ärzteblatt dann unten drunter geschrieben, mir ist das auch aufgefallen, logarithmische Fehler vorliegen und es dementsprechend die Zahlen eigentlich als nicht haltbar zu betrachten sind. Gleichzeitig war dieser Artikel aber auch schon 3 Monate alt und ich hatte die Dame dann darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um einen veralteten Artikel handelt. Da sich momentan die Situation ja, ich sage jetzt nicht stündlich, ändert, aus dieser komplett massiven Dynamik sind wir ja mittlerweile vorläufig erstmal raus. Aber dass in der Wissenschaft erstmal nichts in Stein gemeißelt ist und schon gar nichts bei einer, und das ist es ja immer noch, sich einer entwickelnden Situation, ist das immer noch so, dass weiterhin neue Erkenntnisse zutage gefördert werden, dass die Datenlage auf einmal anderes Handeln nötig macht, dass dementsprechend auch in den wissenschaftlichen Bereichen, wie zum Beispiel jetzt in der Virologie, permanent ja neue Erkenntnisse über das Virus, über seine Verbreitung, über die Bekämpfung und so weiter zutage gefördert werden. Das heißt, ich kann doch gar nicht mit einer Aussage von vor 3 Monaten jetzt belegen, das wird ja überhaupt nichts bringen und wäre totaler Blödsinn, wenn die aktuellen Erkenntnisse ganz eindeutig sagen, auch wenn dazu noch keine Studienlage vorliegt, müssen wir aber anhand dessen, was wir an Datenlage momentan haben, gerade aus Ländern, in denen diese Masken verwendet werden oder schon länger in Verwendung sind, davon ausgehen, dass das doch was bringt. Das heißt, wir haben es ja mit einer völlig veränderten Datenlage zu tun und dementsprechend war die gute Dame halt schlicht und ergreifend auf dem Holzweg. Ich hatte ihr dann aus demselben Ärzteblatt, als ich den Artikel dann ein zweites Mal gelesen hatte, zwischen dem Artikel eine Infobox gefunden, in der weitere Artikel verlinkt waren. Unter anderem der allererste Artikel, der da verlinkt war, negierte diesen Artikel des Ärzteblattes, in dem es vom Inhalt her verkürzt mehr oder weniger darum ging, dass Masken tragen die Viruslast doch senkt und dass es hierbei eine konträre Studie zu der in dem Artikel befindlichen Studie gibt, die beide in etwa dieselbe Aktualität haben. Die lagen von der Veröffentlichung so 2-3 Tage auseinander. Das heißt, hier dann mit Rosinenpickerei anzufangen und nichts anderes ist das, englischer Begriff Cherrypicking, ist einfach schlicht und ergreifend falsch, denn Madame hat sich halt hier wirklich nur die Datenlage ausgesucht, die ihr zu ihrer Argumentation gerade passt. Ich bin hingegangen, habe mir die Datenlage angeguckt, festgestellt, hey, stopp, da gibt es noch eine konträre Aussage dazu, und zwar eine offizielle Studie, die das Peer Review durchlaufen hat, im Vergleich zu der, die du gepostet hast, die ist nämlich gerade noch under Review. Und dementsprechend ist meine Datenlage momentan, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken möchte, eigentlich die gesichertere von beiden und dementsprechend muss ich mich mit beiden beschäftigen. Wenn ich mich jetzt mit beiden beschäftige, stehen wir eigentlich an dem Punkt, ja, es gibt mehr Hinweise darauf, dass die Masken was bringen, als deine Argumentationskette, die du gerne für dich als rosinengepickten Fakt hättest, dass nämlich die Datenlage darauf hinweisen würde, dass im Moment die Masken nichts bringen würden. Hierauf reagierte die gute Dame dann äußerst ungehalten und auch extremst kindisch, indem sie dann drei sich totlachende Smileys postete mit dem dazugehörigen Satz von wegen, ja, du hast ja keine Ahnung, und warf mir mehr oder weniger dann die Rosinenpickerei vor. Postete dann direkt danach aber aus einem einschlägig bekannten Verschwörungsblödsinns-Podcast-Journal-Blog, wie auch immer man diesen Unsinn nennen möchte, ein Interview mit einem Virologen, der schon seit 2012 emeritiert ist und der behauptet in diesem Interview auch völlig unhaltbaren, kruden Unsinn. Interessant ist auch, dass genau dieser Professor in den rechten Medien sowie auch in den ganzen Verschwörungsportalen immer wieder ins Feld geführt wird als der, der wirklich Ahnung hätte. Es ist echt lustig, dass solche Leute immer dann in dieser Richtung durch die Gegend getragen werden wie ein Leuchtfeuer und man alle anderen negiert. Es ist zum Beispiel schon mal ein wissenschaftliches Faktum, dass die Mehrheit, wenn es dann irgendwann einen Konsens gibt, wohl definitiv mehr Ahnung haben muss wie ein Einzelner, der, Achtung, rote Flagge Wort sagt, ich kenne die Wahrheit. Es gibt durchaus ja auch noch andere, die in diesen Bereichen unterwegs sind, wo ich jetzt die Namen auch bewusst nicht nennen werde, die genau auf derselben Welle surfen. Das sind alles ehemalige, nicht an aktueller Forschung Beteiligte und schon gar nie keine Personen, die auf die Rohdaten oder auf die momentane Forschung irgendwie Zugriff hätten, die sich hier versuchen, wichtig zu machen, die hier versuchen, den wissenschaftlichen Konsens, das wissenschaftliche Arbeiten zu stören, aus welchem Hintergrund auch immer. Möchte die Person vielleicht, weil ihr im Moment das Geld ausgeht, ein Buch verkaufen? Möchte man für die Interviews Geld verdienen? Macht man vielleicht mittlerweile verschiedenste Vorlesungen und hofft da, wenn dann die Sache mit der Pandemie erledigt ist, dann möglichst viele Eintrittskarten zu verkaufen? Passiert ja im Bereich der Klimawandelleugnung auch immer wieder, dass hier Professoren und Doktoren ins Feld geführt werden, die interessanterweise seit Jahren keinerlei Veröffentlichungen mehr gemacht haben. Und wenn sie in den letzten Jahren vor ihrer interessanterweise immer bestehenden Emeritierung Veröffentlichungen gemacht haben, dann auf einmal diese Veröffentlichungen das Peer Review nicht mehr überleben. Denn die Aussagen, die diese Wissenschaftler dann treffen, können schlicht und ergreifend einfach nicht haltbar gemacht werden und fallen dann durch die Falsifizierung. Die werden dann widerlegt und werden dementsprechend nicht in den Konsens übernommen, weil es einfach Unsinn ist, was diese Personen behaupten. Konfrontiert wurde ich von der Dame dann auf den Fakt, dass ich sie darauf dann hingewiesen hatte, um wen es sich bei dieser Person handelt, darum, wer ich denn bitte sei, einem Mann mit dieser Expertise seine Expertise abzusprechen. Ich hätte keine Ahnung und ich solle mal anfangen, über den Tellerrand zu gucken. Da war dann für mich der Punkt erreicht, wo ich dann genau wusste, in welche Richtung dieser Zug jetzt entgleisen wird. Wir verlassen jetzt das Gleis der Realität und begeben uns ins Verschwörer-Bullshit-Märchenland. Und genau das passierte dann auch. Auf einmal tauchten dann Artikel auf über: Der Profiteur der Corona-Krise sei Bill Gates. Corona würde über eine von ihm finanzierte, über ein von ihm finanziertes Labor in die Welt gebracht, würde auch fleißig verteilt und mit jedem Infizierten würde er weiterhin Millionen anhäufen. Es wurden Artikel gepostet über den sogenannten Deep State, der im Hintergrund die Weltgeschicke lenkt und alle Politiker, die wir momentan haben, arbeiten entweder für diesen Deep State oder sind zumindest Marionetten, die im Hintergrund gelenkt werden und denen man klipp und klar sagt, was sie zu erzählen haben. Ich sei ja nur ein Schlafschaf, ein Systemling und ich wüsste nicht, was wirklich abgeht. Ich müsste mir endlich meine Augen aufmachen und die Wahrheit erkennen und mich von den, in Anführungszeichen setze sie es dann sogar, angeblich evidenzbasierten, was ihrer Meinung nach nur ein Wort ist, für kontrolliert verbreiteten Informationen Abstand nehmen, um endlich die Wahrheit erkennen, dass die Welt, so wie das System uns das erzählt, nicht ist, sondern nur so, wie es einige behaupten, dass die Welt sei. Kurzum, die Lügner und Verschwörungstheoretiker wären die einzigen, die die Wahrheit kennen. Und die, die behaupten, die Wahrheit wirklich zu kennen, seien die Lügner und Verschwörungstheoretiker. Also um ein paar Namen in den Ring zu werfen, Professor Drosten, Professor Kekule, Professor Streeck wären die eigentlichen Lügner und Betrüger. Und die betreffenden Personen aus dem Verschwörungsspektrum wären die eigentlichen, die die Wahrheit wirklich kennen, aber denen will man ja nicht zuhören, weil sie vom System mundtot gemacht und unterdrückt werden. Ich habe dann mit der Dame noch ein, zwei Posts ausgetauscht. Ich habe dabei versucht, höflich zu bleiben, was mit einem Puls von schon jenseits der 160 aufgrund dem Unsinn, den sie da schrieb und diversen Beleidigungen, die sie schon zwischendrin in den Texten mit eingefügt hatte, nicht gerade einfach war. Versucht, diesen Kahn wieder in halbwegs ruhiges Fahrwasser zu bekommen, was schlicht und ergreifend nicht möglich war. Ich wurde beleidigt, teilweise aufs Übelste, als Systemling, als Arschloch, als Menschenfeind, als verblendeter Ideologist. Das Ganze immer wieder garniert mit völlig infantil und völlig unproportional verhältnismäßig benutztem Einsatz von Emojis aus der untersten Kleinkinderschublade. Aber hey, wenn sie das glücklich macht, dann macht sie das halt nun mal glücklich. Die Dame durfte sich dann daraufhin ein gemütliches Nest bei Facebook auf meiner Blockieren-Liste einrichten. Und da wird sie auch bleiben, weil mit solchen Leuten brauche und möchte ich auch weiterhin keinen Kontakt haben und schon gar nicht, wenn sie die Möglichkeit hat, meine Posts und Kommentare in der Kommentarspalte oder unter den Kommentaren von anderen Leuten, die bei dieser Regionalzeitung unten drunter kommentieren, muss das nicht sein, dass die lesen kann, weil ich genau weiß, dass die mir jedes Mal nach dieser Aktion gestern tierisch auf den Keks gehen wird. Und tragischerweise läuft das leider sehr oft so ab, gerade bei den sozialen Netzwerken ist das der Fall. Ich erlebe das eher in der realen Welt, wenn wir mal aus der virtuellen Welt rausgehen, eher selten, dass mir jemand dann so vehement widerspricht, dass jemand versucht, so viel aus seiner Filterblase, aus seiner Verschwörungsdenke raus zusammenzukrusten und mir vor die Füße zu kotzen, in der Hoffnung, ich kapituliere und erkenne an, dass er oder sie die einzig wahre Wahrheit hätte. Das passiert vorrangig im Internet. Da gibt es einen schönen Satz dazu, den ich vor kurzem mal gelesen habe und ich muss leider feststellen, dass der zutreffend ist. Früher hatte jedes Dorf seinen Dorftrottel. Heute sind die durch das Internet vernetzt und man kommt sich vor, als wäre die Welt voller Dorftrottel. Ja, jetzt habe ich hier zu dem Segment so einiges gesagt und ich würde mal sagen, wir springen mal zum nächsten Segment, dass wir mal ein bisschen vorankommen. Das war jetzt halt einfach unter anderem der Anekdote von gestern Abend geschuldet. Mir geht es jetzt darum, wie kann ein Laie, der kein evidenzbasiertes Fach studiert hat, also nicht in den naturwissenschaftlichen Fächern unterwegs war oder in der Medizin, in Studien, die gepostet werden, in Aussagen, die gepostet werden, erkennen, ob es sich hierbei um echte Angaben, um Halbwahrheiten oder sogar um knüppelharte Fakten handelt. Wie erkenne ich als Laie, der kein naturwissenschaftliches Fach studiert hat, der noch nie regelmäßig mit Papern, wissenschaftlichen Arbeiten, Dissertationen zu tun hatte, wie kann ich dort als Laie erkennen, was ist Blödsinn und was ist die Realität? Nun, da gehört unter anderem jahrelange Übung dazu. Wenn man die Zeit aber nicht hat, und die haben die wenigsten von uns, dann kann man das an ein paar Eckpunkten festmachen, mit denen man den gröbsten Unsinn meistens relativ schnell schon wegsortiert kriegt. Mir persönlich hilft da immer ein Buch von Carl Sagan, das ich seit Jahren für mich ein relativ wichtiges Medium ist, um mich ab und zu auch bei manchen Sachen wieder auf den Teppich zu holen. Weil auch für mich, der regelmäßig mit solchen Sachen zu tun hat, der regelmäßig wissenschaftliche Paper liest, der versucht dann selber rauszufinden, habe ich es jetzt hier gerade wirklich mit echten Datenlagen zu tun oder ist das irgendwelcher kruder Unsinn? Ist es teilweise nicht ganz leicht zu erkennen, ist das wirklich die Realität oder ist sie es nicht? Und da gibt ein Buch von Carl Sagan, der ist 1996 verstorben, war US-amerikanischer Astronom, Astrophysiker, Exobiologe, Fernsehmoderator, Sachbuchautor und Schriftsteller. Kurzum so quasi die amerikanische Version unseres Professor Harald Lesch. Hat unzählige Bücher publiziert, war auch immer sehr stark in die Forschung mit eingebunden, hat auch sehr viele Paper, gerade zum Thema Astrophysik und Exobiologie, veröffentlicht. Nach ihm ist das Carl Sagan Institute benannt, das von Professor Lisa Kaltenegger in Ithaca im Bundesstaat New York an der Cornell University geführt wird. Der hatte 1996 das Buch rausgebracht, englischer Originaltitel, The Demon-Haunted World, Science as a Candle in the Dark. Deutscher Titel des Buches, Der Drache in meiner Garage oder die Kunst der Wissenschaft, Unsinn zu entlarven. In dem er so ein klein wenig seinen Werdegang, wie er überhaupt zur Wissenschaft kam, beleuchtet und wie er auch dann anfing, wissenschaftliche Arbeiten und die wissenschaftliche Arbeitsmethodik an sich zu hinterfragen und auch dementsprechend dann versuchte, es irgendwie hinzubekommen, wie können wir einen Leitfaden machen, an dem man relativ schnell Unsinn erkennen kann. Ich werde euch sowohl zum englischen Original Buch, wer das mal auf Englisch lesen möchte, kann das ja gerne tun. Ich habe im Übrigen auch das englische Original, weil ich finde, es liest sich einfach irgendwie ein bisschen angenehmer, aber das ist meine persönliche Geschichte. Und auch zur deutschen Ausgabe packe ich euch in die Literaturliste der Podcast-Beschreibung für die heutige Folge die ISBN-Nummer rein. Dann könnt ihr mal bei einschlägigen Online-Händlern oder bei eurem Buchhändler um die Ecke nachfragen, ob die das Buch haben, beziehungsweise nachgucken, ob die das Buch haben und es im Zweifel bestellen oder dem Buchhandel. Ich glaube mal kaum, dass ein so altes Buch da noch vorhanden sein sollte, aber dann kann der Buchhändler das ja nachbestellen. Ist lesenswert, ist jetzt auch nicht unbedingt der Riesenschinken, hat im Deutschen 528 Seiten und im englischen Original 457 Seiten. Werfen wir hier mal direkt einen Blick in Kapitel 12 des Buches, englischer Originaltitel The Fine Art of Baloney Detection, also kurzum die Kunst, Bullshit zu erkennen. In diesem Kapitel, gibt uns Carl Sagan eine Art Toolliste, also einen Werkzeugkasten an die Hand, anhand der man sich auf die Grundlage wissenschaftlichen Arbeitens überprüfen kann, nämlich auf das kritische Denken. Das ist ganz wichtig. Ohne das geht's nämlich nicht. Hier schreibt er in der ersten Auflistung, wie gesagt, ich habe das Buch im englischen Original, dementsprechend werde ich es euch danach, so gut es geht, sinngemäß übersetzen. Wherever possible, there must be independent confirmation of the facts. Also kurzum, wo immer es möglich ist, muss es eine unabhängige Bestätigung der, in Anführungszeichen, Fakten geben. Arguments from authority carry little weight. Authorities have made mistakes in the past. They will do it so again in the future. Perhaps a better way to say is that in science there are no authorities. At most there are experts. Argumente von Autoritäten haben kein Gewicht oder nur ein sehr, sehr geringes. Autoritäten, schreibt er hier in Anführungszeichen, haben in der Vergangenheit Fehler gemacht und werden es höchstwahrscheinlich in der Zukunft auch wieder machen. Möglicherweise wäre ein besserer Weg zu sagen, in der Wissenschaft gibt es keine Autoritäten. Dementsprechend gibt es, wenn überhaupt, Experten. Der nächste Punkt gilt dann zwar eher für Personen, die in der Wissenschaft arbeiten, Paper veröffentlichen, an einer Dissertation schreiben oder ähnlichem, aber damit kann man möglicherweise auch als Laie sich vielleicht ein bisschen durch den Dschungel hangeln. Folgende Aussage. Try not to get overly attached to a hypothesis just because it is yours. It's only a way station in the pursuit of knowledge. Ask yourself why you like the idea, compare it fairly with the alternatives, see if you can find reasons for rejecting it. If you don't, others will. Also kurzum, man sollte sich nicht an eine Hypothese, an eine Theorie hängen, nur weil sie von einem selber aufgestellt ist oder weil man sie gerne mag. Man sollte das eher als einen Weg zur Findung von Wissen begreifen und man sollte sich selbst hinterfragen, warum man die Idee gut findet. Wenn man sie fair mit anderen Hypothesen aus dem gleichen oder ähnlichen Spektrum vergleicht, hat man nachher einen viel besseren Blick darauf, ist meine Hypothese in Ordnung oder nicht? Ist das, was ich gerade als Aussage getätigt habe, in Ordnung oder nicht? Man sollte auch nachgucken, dementsprechend, ob man die Möglichkeit hat oder ob man Gründe findet, warum ich meine eigene Hypothese oder das, was ich gerade gelesen habe, möglicherweise ablehnen sollte. Denn wenn ich es nicht tue, werden es andere tun. Nächster Punkt. If there's a chain of argument, every link in the chain must work, including the premise, not just most of them. Also, wenn ich eine Argumentationskette habe, muss jedes Kettenglied dieser Argumentationskette funktionieren und nicht nur ein Großteil davon. Wenn schon ein Glied der Kette in meiner Argumentation nicht mehr funktioniert, ist die komplette Argumentation haltlos. Einer der schönsten Punkte ist das sogenannte Occam's Rasiermesser oder Occam's Razor. Verkürzt gesagt, wenn du Hufgetrappel hörst, denk an Pferde, nicht an Zebras. Carl Sagan schreibt hierzu, Occam's Razor. This convenient rule of thumb urges us, when faced with two hypotheses that explain the data equally well, to choose the simpler. Also kurzum, wenn ich zwei Hypothesen, zwei Theorien habe, dann nehme ich die, die es am einfachsten und am wenigsten dick aufgetragen erklärt. Also immer die einfachere Erklärung der extrem komplizierten Erklärung vorziehen, wenn beide Erklärungen zum selben Schluss kommen. Und jetzt der wichtigste Punkt von allen. Always ask whether the hypothesis can be at least in principle falsified. Propositions that are untestable, unfalsifiable are not worth much. Also sinngemäß wieder übersetzt. Man sollte sich immer fragen, ob eine Hypothese oder beziehungsweise hinterfragen, ob eine Hypothese zumindest prinzipiell falsifiziert, also widerlegt werden kann. Eine Aussage, die sich nicht überprüfen lässt, die nicht getestet werden kann durch, wie es in den Naturwissenschaften, in der evidenzbasierten Wissenschaft der Fall ist, durch Beobachtung, im besten Fall sogar durch ein Experiment. Die unwiderlegbar sind, sind nichts wert. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Wenn euch jemand versucht zu erzählen, ich kenne die einzig wahre Wahrheit, dann ist das eine Lüge. Dann ist die Aussage, die auf diesen Satz folgt, absolut halt und wertlos. Und die Daten, die dann zutage gefördert werden, sind schlicht und ergreifend Schrott. Und da ist dann auch nichts in Stein gemeißelt, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Die müssen überprüfbar sein durch Beobachtung oder besser noch durch ein Experiment und müssen dann dementsprechend an der Erfahrung scheitern können. Kann die Hypothese das nicht, taugt sie nichts. Solange ich nur Belege für meine Hypothese suche und nicht versuche, sie zu widerlegen, wird meine Hypothese immer aufgehen. Kurzes Beispiel. Der Beleg, der Weihnachtsmann existiert, gibt es zigfache Belege für. Geschenke unterm Weihnachtsbaum, Kekse und Milch, die am nächsten Tag leer sind, unzählige Filme, Lieder und Geschichten, in denen uns vom Weihnachtsmann erzählt wird. Solange ich jetzt nur nach diesen Belegen suche und nur mit diesen Belegen arbeite, geht meine Hypothese auf. Die fällt mir dann vor die Füße, wenn ich versuche, sie zu widerlegen, indem ich die ganze Nacht den Weihnachtsbaum akribisch beobachte, um herauszufinden, wer legt die Geschenke da wirklich unter den Baum. Ist da jetzt auf einmal ein dicker, weißbärtiger Mann in rot-weißen Klamotten mit Zipfelmütze, dann wäre die Falsifizierung fehlgeschlagen, denn ich habe meine Annahme bestätigen können. Steht dann da aber auf einmal meine Großmutter, dann ist die Aussage, die Hypothese falsifiziert worden. Um es jetzt mal ganz vereinfacht darzustellen. Kümmern wir uns im letzten Segment für diesen Podcast jetzt mal darum, wie wende ich diese von mir gerade genannten Werkzeuge aus dem Buch von Carl Sagan eigentlich an. Zum Thema der Hypothesen. Wenn es darum geht, mehr wie eine Hypothese zu erstellen und die zu überprüfen, dann könnt ihr hingehen, wenn ihr eine Aussage hört. Nehmen wir mal den klassischen Verschwörer-Bullshit, wenn es um die Form unserer Erde geht. Nehmen wir mal für einen Moment an, die Erde sei flach. Um meine Hypothese, dass die Erde flach sei, nun zu überprüfen, ist es das Sinnvollste, was ich machen kann, mir in meinem Kopf Hypothesen zu überlegen, warum das nicht so sein könnte. Und jetzt habt ihr dazu euch mehrere Hypothesen selbst überlegt. Und jetzt macht ihr mit diesen Hypothesen ein Ranking von wahrscheinlich zu unwahrscheinlich. Und zwar dadurch, dass ihr versucht, jede von euch aufgestellte Hypothese selbst zu widerlegen. Die Hypothese, die dann der Widerlegung am besten standhält, ist anzunehmen die wahrscheinlichste Hypothese. Also kurzum, stelle alle möglichen Hypothesen auf und versuche sie zu widerlegen. Zum Thema, versuch nicht zu sehr an deiner eigenen Hypothese zu hängen. Können wir jetzt in der aktuellen Situation ein wunderbares Fallbeispiel rausnehmen, nämlich die Sache mit dem Mundschutz. Es haben sich mittlerweile neue Daten ergeben, die die alten Hypothesen, die alten Annahmen, denen man bis vor ein paar Tagen oder eher gesagt vor ein paar Wochen noch nachfolgen konnte, neue Daten ergeben, die diese Hypothesen schlicht und ergreifend widerlegen. Das ist ein Problem oftmals in der Gesellschaft, anzuerkennen, dass sich dementsprechend natürlich klarerweise eine Meinung verändern darf. Und das auch durchaus aufgrund von Fakten. Und das kann auch dazu führen, dass eine Meinung von heute auf morgen um 180 Grad konträr ist und mir von heute auf morgen ein Experte was völlig anderes erzählen wird, weil sich die Datenlage verändert hat und weil die Hypothese, der er bisher anhing, einfach nicht mehr haltbar ist. Die Anwendung von Ockhams Rasiermesser. Wie gerade eben schon bei der Erklärung, was Ockhams Rasiermesser ist, erwähnt, geht es da mehr oder weniger einfach nur um ein scharfes, kritisches Denken und darum, dafür Sorge zu tragen, dass wenn ich zwei Hypothesen habe, die einen Sachverhalt exakt gleich gut erklären, dann werde ich die einfachere nehmen, weil das die wahrscheinlichere ist. Das funktioniert dann auch gerade bei Verschwörungstheorien wunderbar, denn desto komplizierter die Aussage ist, desto unwahrscheinlicher muss der Sachverhalt sein. So, und um euch jetzt nicht überzustrapazieren, da wir ja gerade auf die 40 Minuten zulaufen, machen wir den nächsten Teil im nächsten Podcast. Da wird es dann darum gehen, wie erkenne ich an Argumentationen in Diskussionen, sowohl mit Personen face-to-face als auch im Internet, dass mir hier mit Argumenten Blödsinn verkauft werden soll. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit für die erste richtige Folge des Podcasts, die gleich ein wenig zeitlich ausgeartet ist, aber hey, sei es drum, ist ein komplexes Thema, da muss man ein bisschen mehr Background liefern, als jetzt nur zu sagen, das sieht so und so aus, Punkt, aus, Ende, Amen. Und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge des Podcasts wieder. Erzählt von der Labertüte euren Freunden, euren Bekannten, euren Arbeitskollegen, euren Eltern, eurer Oma. Und ich freue mich schon darauf, für euch die nächste Folge machen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal hier beim Podcast Die Labertüte.